Die zweite Lesung für diesen Sonntag steht im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, die Verse 3 bis 12. Dies lehre und dazu ermahne. Wenn jemand anders lehrt und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die dem Glauben gemäß ist, der ist aufgeblasen und weiß nichts, sondern hat die Seuche der Fragen und Wortgefechte. Daraus entspringen Neid, Hader, Lästerung, böser Argwohn, Schuldgezänk, solcher Menschen, die zerrüttete Sinne haben und der Wahrheit beraubt sind, die meinen, Frömmigkeit sei ein Gewerbe. Die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn. Für den, der sich genügen lässt. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Aber du, Gottesmensch, fliehe das, jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist, und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns einen Augenblick still werden und um Gottes Segen für sein Wort bitten. Ihr Lieben, ich möchte euch heute ein kleines bisschen Anteil geben an meiner Pilgerreise, die ich im Juni vom 10. bis 30. durchgeführt habe. 3 Wochen. Ich habe mich für keinen üblichen Pilgerweg entschieden, sondern ich bin von Klangsbühl nach Brunsbüttel gelaufen. Das wisst ihr alle genau Bescheid. War jemand von euch schon mal an der Nordsee? Manche kennen so ein bisschen Nordsee, hat man ja so einen Deich, ja? Und ich bin mit einem Deutschland-Ticket bis an die nördlichste Zughaltestelle gebummelt, mit einem Bummelzug, die heißt Klangsbühl. Wenn man dann rüberläuft, ist man vielleicht 4 Kilometer südlich der dänischen Grenze an der Nordsee. Wenn man in Klangsbühl im Zug sitzen bleibt, dann fährt man über so einen Damm nach Sylt, dort wo die Schönen und Reichen ihre Villa haben. Und von da bin ich an der Nordsee runtergelaufen bis zur Elbmündung. Brunsbüttel ist der Ort, wo die Elbe dann in die Nordsee kommt und wo auch der Nordostseekanal beginnt. Wenn man sich dort auf einen Deich, auf eine Bank setzt, ist das für ein Landei sehr interessant, weil die mega großen Containerschiffe alle da reinbiegen. Entweder sie fahren bis Hamburg durch oder biegen dann in die Schleuse in diesen Nordostseekanal. Fetziges Schauspiel, kann man ein paar Stunden verbringen, ist interessant. Zwischendrin bin ich alles zu Fuß gelaufen. Mir war es wichtig, der Weg ist das Ziel. Ich habe auch mal einen Tag Ruhe gemacht. Ich habe nicht groß den Anspruch gehabt, alles schaffen zu müssen. Mir war die Zeit mit Gott wichtiger als das Pensum, das ich schaffe. Mein Rucksack war zu schwer, am Anfang über 20 Kilo. Ich musste alles reinpacken, was ich 3 Wochen lang brauche. Also ein Zelt, eine Dämmmatte und einen Schlafsack, etwas Kleidung, einen Kocher und dann halt so Kleinkram. Ich habe unterwegs noch ein bisschen aussortiert, aber bin nicht sehr fündig geworden, auf was ich alles verzichten wollte. So ist er dann doch so 18 Kilo geblieben. Und das war für meine Füße schon ziemlich schwer. Ein Glück, an der Nordsee geht's immer eben hin. Ich habe mich für Zeltplätze entschieden und nur einmal wild gezeltet, weil auf dem Zeltplatz findet man manchmal eine windstille Ecke. Man kann duschen, man muss nicht so viel Wasser mit sich rumschleppen, das man, wenn man wild zeltet, ja braucht. Und da oben ist alles Naturschutzgebiet. Es gibt wenig Bäume, alle 3 Kilometer mal ein 4-Seiten-Hof. Man hätte sich da auch ganz schlecht verstecken können. Schön ist, auf den modernen Zeltplätzen kann man auch mal eine Maschine waschen. Mein Problem war das Datenvolumen für mein Handy. Wer also mal pilgern geht, ordentlich aufladen, weil irgendwann war es alle. Aber ohne Smartphone ist es auch blöd, wenn man mal das Wetter abgucken will oder den nächsten Zeltplatz sucht und irgendwie was braucht, ist so ein kleines Teil wirklich geckig. Und mein Anbieter wollte dann für viel Geld ständig, dass ich nachbuche. Und was mir noch gefehlt hat, war ein schönes Kopfkissen. Also das hätte ich ja auch nicht gedacht, dass ich habe mir so einen Hoodie mitgenommen und dachte, den faltest du nachts zusammen, der passt unter deinen Nischel. Aber 3 Wochen lang war das richtig gemäh in meinem Alter, dass man das Rückgrat irgendwie gerade hinwuchtelt. Da würde ich mir das nächste Mal auch überlegen, dass man gut schlafen kann. Mein Tipp ist, lade dir eine gute Wander-App runter, dann kannst du schön planen, dass du dir nicht zu viel vornimmst, sondern abschätzen kannst, was am nächsten Tag machbar ist. Und nimm ein kleines Tagebuch mit, denn dort kann man alles reinschreiben, was man an Erkenntnissen hat, was einem im Gespräch mit Gott wichtig wird, was man sich merken möchte. Ich wollte Zeit zum Nachdenken, Beten und Bibellesen haben. Vielleicht kennt ihr das Wort von Domhelder Kamara. Sage ja zu den Überraschungen, die deine Pläne durchkreuzen, deine Träume zunichte machen, deinem Tag eine ganz andere Richtung geben. Ja, vielleicht deinem Leben. Sie sind kein Zufall. Lass dem himmlischen Vater die Freiheit, selber den Verlauf deiner Tage zu bestimmen. Ein schönes Wort nicht nur fürs Pilgern, möchte ich mir auch für meine straff durchgeplanten Arbeitstage merken. Manche von euch leben ja allein. Ich denke an die Helga zum Beispiel. Ne? Ihr kommt gut zurecht. Für mich war das eine besondere Erkenntnis, dass ich 3 Wochen alleine zurechtkomme. In einer kinderreichen Familie geboren. Wir waren 6 Geschwister. Ich habe schon mit 20 geheiratet. Wir haben gleich 4 Kinder bekommen. Und dann noch der Beruf als Pfarrer mit vielen Menschen. Ich war also nie wirklich so lang allein. Und das ist schon mal schön zu spüren, dass man auch mit sich allein und Gott zurechtkommt und nicht abhängig ist. Die erste Woche war das Wetter herausfordernd, sehr kühl, viel Regen und nass und sehr windig. Das war nicht einfach, wenn man in einem Zelt, also immer draußen lebt, wo man sich da mal hinsetzt, um in Ruhe zu beten oder sein Tagebuch zu füllen. Weil mein Zelt war sehr klein, da konnte ich nur an einer Stelle sitzen, da kann man sich auch nicht anlehnen. Und wenn man den ganzen Tag gelaufen ist, war das unbequem. Und auf den Zeltplätzen gibt es zwar Sitzgelegenheiten, bloß bei 30 Grad Nieselregen kann man da auch nicht sitzen, wenn man nirgendwo drin ist. Die Woche 2 und 3 wurde viel besser. Und es hat auch immer mal geregnet, aber es gab schöne, warme, auch trockene Zeiten, wo ich das genießen konnte. Schon Albert Schweitzer hat gesagt, der moderne Mensch wird in einem Tätigkeitstaumel gehalten, damit er nicht zum Nachdenken über den Sinn seines Lebens und der Welt kommt. Geht es dir auch manchmal so? Und Dallas Willard hat das dann für uns Fromme auf den Punkt gebracht. Der größte Gegner intimer Nähe mit Gott ist der Dienst für ihn. Und das ist herausfordernd für uns Pfarrer oder kirchliche Mitarbeiter und bald auch für den Patrick, immer diese Zeiten mit Gott einzuplanen zur Ruhe zu kommen und nicht nur von Dienst wegen die Dinge zu machen. Die beste Zeit für mich war morgens. Ich bin wirklich 5:30 aufgestanden bei den ersten Sonnenstrahlen. Auf manchen Zeltplätzen durfte man erst 7 duschen. Ich war aber schon 6 drin, ganz leise. Und dann hatte ich 2-3 Stunden ganz alleine irgendwo mit Kaffee, Gebet und Gott. Ich habe die 2 Timotheusbriefe studiert und einfach die Morgenstunden genossen. Ich habe ein Tagebuch gefüllt und jeden Tag eine Erkenntnis des Tages aufgeschrieben. Manche sind sehr persönlich, aber 3 davon will ich euch heute preisgeben. Meine erste Erkenntnis: Durch Anbetung kommt man am besten in Gottes Gegenwart. Durch Anbetung kommt man am besten in Gottes Gegenwart. Ich habe versucht, in der ersten Woche bei Nieselregen und Laufen, ich habe viel gebetet, vor allem Fürbitte gehalten für meine Familie, meine Schwiegerkinder, meine Enkel, unsere Gemeinde, die Mitarbeiter, den Treff gegenüber und auch die Stelle für die Naemi, die wir ausgeschrieben haben. Und ich habe gemerkt, das ist ganz schöne Wirtschaft und ganz schön aktiv. Wenn ich aber angefangen habe, Gott anzubeten, ich habe keine Lobpreismusik gehört, ich habe das mit eigenen Worten getan. Wenn ich Gott mit eigenen Worten die Ehre gegeben habe, dann hat sich ein Raum geöffnet, ein heiliger Raum. Ich habe Jesus Danke gesagt, dass er Mensch geworden ist und dass er nicht so viele Schönheiten des Lebens hatte wie ich. Ich war ja auch unterwegs und wusste nicht, wo ich abends meinen Kopf hinlege, so wie Jesus auch. Und Jesus hat am Ende seiner Tage viel Schmerz auf sich genommen, ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Ich habe Jesus Danke gesagt, dass er das ausgehalten hat, dass er dem nicht geflohen ist. Ich habe den Heiligen Geist eingeladen, Raum in mir zu nehmen, den Tag in seine Hand zu nehmen, meine Gedanken zu führen. Und da habe ich gemerkt, hier öffnet sich ein Raum der Gegenwart Gottes. Ich habe mich eingenordet, richtig in die Schöpfungsordnung positioniert. Ich habe Gott, der den Mittelpunkt sein lassen und mich als kleiner Hartmut in meine Umlaufbahn des Universums begeben. Gott war die Mitte, der Schöpfer, der Herr, der Regisseur. Und ich habe meine Position eingenommen, ihm die Ehre gegeben. Und ich habe es jeden Tag erlebt, mir dafür mehrere Minuten Zeit genommen. Selbst wenn man denkt, ach, es ist ja immer wieder dasselbe, was man sagt. Es hat mir geholfen, Gott zu begegnen. Charles de Foucault hat gesagt, wir sind geneigt, Taten mit sichtbarem Erfolg an die erste Stelle zu setzen. Gott räumt der Liebe den ersten Platz ein. Und wenn ich Gott meine Liebe ausgedrückt habe und Jesus, dann habe ich gespürt, dass sich die Welt ändert. Mein Tipp: Wenn du dir Zeit für Gott nimmst, bete ihn zu Beginn an. Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit. Sage Gott, was er dir bedeutet. Danke Jesus für seinen Weg ans Kreuz. Und bitte den Heiligen Geist, dir zu helfen, die Führung zu übernehmen. Eine zweite Erkenntnis des Tages: Jedes schöne Fleckchen hat seine Schattenseiten. Jedes schöne Fleckchen hat seine Schattenseiten. Ihr Lieben, wir leben in einem sehr gut gepflegten Land. Also die vielen 100 Kilometer, die ich da abgelaufen sind, so ein Deich ist etwa 8 Meter hoch. Da gibt es einen geteerten Weg auf der Seeseite und einen geteerten Weg auf der Landseite. Auf dem Deich sind immer Schafe. Manche wissen das vielleicht, weil die Schafe Deichpflege sind. Die trampeln den immer schön fest und kacken alles voll, das ist gutes Dünger. Aber es war alles so schön gepflegt, unglaublich. Das Leben jedoch ist für jeden herausfordernd. Da kannst du der Kapitän eines Fährschiffes nach Helgoland sein, da kannst du in einem Gastrobetrieb an der Nordsee sein, wo alle gut gelaunt Urlaub machen, da kannst du da irgendwo unter einem Reetdach leben und von hier aus denken, oh, die haben es gut. Jeder hat seine Schattenseiten. Ich habe jeden Abend einen Platz für mein Zelt gefunden. Aber mancher Stellplatz hatte auch seine Plagen. Einmal in den drei Wochen haben mich die Mücken angefallen. Ich habe eigentlich keine Mückenprobleme. Mein Blut ist wahrscheinlich bitter oder sauer. Wenn ich mit meiner Familie in einem Zelt schlafe, sind die alle durchlöchert und ich frei. Aber dort hatte ich auch mal Mückenplage. Einen Abend habe ich mich um 9:30 in mein Zelt begeben. Da begann es unter meinem Zelt zu rascheln und zu würschen. Ich habe da immer mal draufgehauen, es hat aber keine Ruhe gegeben. Ich musste dann genervt das ganze Zelt, alle Heringe rausziehen, 3 Meter weiterziehen, wieder festmachen. Am nächsten Morgen habe ich es gesehen, Wühlmäuse haben genau unter meinem Zelt gearbeitet. Und die hatten da richtig viele Gänge da oberirdisch platziert. Ich hätte die Nacht schlecht schlafen. Manchmal hatte ich richtig starken Wind. Ich musste mir irgendwo eine Ecke zwischen Hecken suchen. Ging auch mal ein bärigster Platzregen runter, so richtig nahe am Hagel, wo nächsten Morgen noch Wasserlachen auf dem Zeltplatz waren. Eine Nacht haben mich die Nacktschnecken geplagt. Als die Sonne weg war, kamen, ich weiß nicht, über 2 Hände voll auf Innenzelt, Außenzelt. Manche konnte man wegschnippen, es kam immer mehr. Ich habe wirklich einer Nacktschneckenplage schlafen müssen. Ich habe dann alle Reißverschlüsse zugelassen, einfach gepennt. Am nächsten Morgen, als die Sonne das Zelt erwärmte, haben die sich langsam wieder verkrochen. Aber es war eklig. Und einen Tag stand mein Zelt wirklich am Ende in der heißen Sonne. Und da konnte man gar nicht reingehen. Könnt ihr euch mal vorstellen, ja? Da ist da wie ein Gewächshaus da drin. Das war schon abends um 9 Uhr, aber die Sonne stand immer noch tief auf mein Zelt geschienen. Es war unheimlich heiß. Was ich sagen will, egal wo du lebst, egal wen du geheiratet hast, egal welchen Beruf du gerade ausübst, das Leben sieht auf der anderen Seite immer schöner aus. Ist es aber nicht. Natürlich kann und soll man im Leben auch mal eine Veränderung vornehmen. Das heißt aber nicht, dass dann alles wie im Himmel wird. Wir haben hier keine bleibende Stadt auf Erden. Das Leben ist Leiden. Und es heißt, unsere Herausforderung gilt, mit Gottes Hilfe und in seiner Liebe gegenüber jedermann dieses Leben zu meistern, die Widrigkeiten auszuhalten, einander zu helfen, zu unterstützen. Das ist unsere Aufgabe im Alltag. Corrie ten Boom hat gesagt, wer sich sorgt, nimmt die Verantwortung Gottes auf die eigenen Schultern. Und der bekannte Spruch von Václav Havel, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Mein Tipp, nimm dein Leben an. Stimme nicht ein in das Gemeckere, Gejammere, Getratsche. Lebe Liebe, Verständnis und Hilfe. Halte mal was aus und verändere mit Bedacht. Oft werden wir viel zu schnell undankbar, wenn uns das Leben oder wenn uns Gott etwas zumuten. Trägt unser Glaube? Reagieren wir dann als Christen in Liebe? Meine dritte Erkenntnis, die ich euch heute weitergeben möchte. Es ist Gnade, dass ich so privilegiert geboren wurde. Es ist Gnade, dass ich so privilegiert geboren wurde. Manchmal habe ich auf den Wanderungen, ich habe auch Predigten gehört von Hannes Hartl oder so, aber manchmal habe ich auch einen Podcast gehört am Nachmittag, wenn die Gedanken dann langsam schwächer wurden. Da gibt es solche Podcasts über echte Kriminalfälle. Kennt ihr das? Manche kennt das bestimmt, das ist richtig cool. Da gibt es verschiedene Podcast-Plattformen, da werden dann so echte Kriminalfälle aufgedröselt, immer sehr spannend gemacht. Findet man irgendwo einen Knochen und dann löst man den ganzen Fall. Alles echte Fälle und war einfach unterhaltsam. Und ich habe, wie schon erwähnt, die Timotheusbriefe gehört. Ihr habt die derbe Sprache des Paulus gehört, die er seinem Freund Timotheus geschrieben hat. Und wenn man die 2 Briefe liest, da gab es auch damals schon vor 2000 Jahren in den Gemeinden, die der Timotheus leitete, so viel Streit. Es gab Krümelkacker, die sich um die genauen Abläufe der Anfang- und der Endzeit gestritten haben. Und Paulus sagt, Mensch, Timotheus, steig da nicht mit ein. Es geht um die Mitte des Evangeliums, um die Liebe Gottes, dass er uns durch Jesus Christus mit sich versöhnt hat, um nicht um die Kleinigkeiten. Manchmal wurde auf die Ältesten gemeckert und Paulus musste dem Timotheus sagen, sei nicht parteiisch, hör dir's in Ruhe an und entscheide nüchtern. Man hatte Not mit der Witwenversorgung, weil manche Ungerechtigkeit gespürt hatten. Es ging um die Rolle der Frau in der Gemeinde. Manche sind auch vom Glauben wieder abgefallen. Manche wussten nicht, wie man als Sklave oder als Arbeitgeber, Sklavenhalter, als Christ lebt, ob sich das miteinander verträgt. Im Grunde genommen kam raus, Gemeindeleitung ist anstrengend. Auch in meiner Herkunftsfamilie war nicht alles perfekt. Mein Vater hat fleißig gearbeitet, er war für mich eigentlich nicht da und der Rest, da zählte oft die Leistung. Aber ich habe Liebe, Ordnung, Erziehung und gute Werte mitbekommen. Und das ist durchaus ein Geschenk. Wenn ich die Podcasts angehört habe, dann sind gerade viele Menschen oder alle straffällig geworden, die keine heile Familie hatten, die keine Liebe erfahren hatten, die keinen Vater hatten, der sie mit Liebe erzogen, Vorbild war und sie wertgeschätzt hat, ihren Rückgrat gestärkt hat. Wenn ich persönlich diese Voraussetzung nicht gehabt hätte, wäre ich heute vielleicht auch ein anderer Mensch. Ich will keine bösen Taten rechtfertigen, aber ich habe Mitgefühl mit Menschen, die es schwerer haben. Ich erhebe mich nicht mehr über andere, die gescheitert sind, die ihre Ehe nicht retten konnten, die ihr Alkoholproblem nicht in den Griff bekommen, die den Glauben hinterfragen. Ich möchte nicht mehr mit dem Finger auf andere zeigen, mich als etwas Besseres fühlen, sondern sie mit der Liebe Jesu auf das aufmerksam machen, was mir geholfen hat, mein Leben zu leben, nämlich Jesus. Paulus betont in seinen Briefen, es kommt auf die Mitte des Evangeliums an, nämlich dass Gott uns aus Liebe mit sich versöhnt hat. Wer dieser Liebe begegnet und Gott Raum gibt, sein Leben zu verändern, der erfährt die Kraft des Evangeliums. Schon der alte Kirchenvater Augustinus hat gesagt, so viel in dir die Liebe wächst, so viel wächst die Schönheit in dir. Denn die Liebe ist die Schönheit der Seele. Mein Tipp, richte nicht, verurteile nicht. Gib Gott die Erlaubnis, dich mit seiner Liebe zu verändern, sodass du die Menschen mit seinen Augen sehen kannst. Sei dankbar, dass du glauben und beten kannst und ermutige andere, sich dieser Liebe Gottes zu öffnen. Liebe. Manchmal denken wir, unsere Seele kann aufgetankt werden. Sie ist wie so ein E-Auto, das man mal an den Stecker steckt und dann geht's weiter. Aber das Leben ist kein Motor, den man einfach tanken kann. Gnade ist kein Treibstoff. Damit unsere Seele gesund bleibt, verarbeiten kann, was sie erlebt und sich immer wieder sortiert, braucht sie Zeit. Am besten Zeit in Gottes Gegenwart. Der Gottesdienst am Sonntagmorgen oder Nachmittag ist eine sehr gute Zeit, dass sich die Seele in Gottes Gegenwart sortieren kann. Dass man in den Lobpreiszeiten mit Gott über persönliche Dinge sprechen kann. Der Schöpfer Gott, unser himmlischer Vater, hat nämlich alles im Griff. Wenn wir uns ihm anvertrauen, kehrt Frieden ein. Martin Schleske, der bekannte Geigenbauer, hat es so formuliert. Es ist provozierend, aber nötig, unsere Bittgebete immer wieder daran zu erinnern, wenn wir in der Gnade leben, werden wir die Kraft haben, die wir brauchen. Denn bevor wir reflexartig um Kraft bitten, will ich lieber um Vertrauen bitten. Denn wo Kraft mangelndes Vertrauen ersetzt, würde ein Mehr an Kraft nur die Selbstausbeutung stärken. Wenn ich meiner Aufopferung mehr zutraue als der Gnade, welches Recht habe ich, um Kraft zu bitten? Will ich etwa, dass meine falsche Lebenseinstellung, mein falscher Lebensstil noch kräftiger wird? Darum sollen Muße und Gebet immer ihr Recht bekommen und seien es nur heilsame Momente in Gottes Gegenwart. Denn wir müssen nicht viel für uns bitten. Eigentlich würde es ausreichen, wenn wir die Gnade Gottes nicht stören, das Richtige mit uns zu tun. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.